sitzt da. Okay. So, wir werden einen Vers vorlesen aus der Bhagavad Gita. Das ist ein ganz wichtiges Weisheitsbuch Indiens, bestehend aus 700 Versen in Sanskrit. Hier gibt es immer den Originaltext auch mit dazu. Srila Prabhupada wollte das eben so authentisch wie möglich präsentieren. Und dann werde ich einfach einen Vers lesen mit Erläuterung von Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ist ja Gründer der Internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein und der Übersetzer. Und dann werde ich ein paar Worte dazu sagen. Und einfach mal kurz einen Vers hier. Raussuchen. Einfach den hier. Okay. Als erst lese ich das Sanskrit. Ya salvatrana pisnehas tatat prapya shubha shubham na binandati nadveshti tasya pragya pratishtita. Wer in der materiellen Welt von nichts, was ihm widerfährt, sei es gut oder schlecht, berührt wird und es weder lobt noch schmäht, ist fest im vollkommenen Wissen verankert. Erläuterung. In der materiellen Welt finden ständig Veränderungen statt, manchmal zum Guten, manchmal zum Schlechten. Wer sich durch solche materiellen Veränderungen nicht aus der Ruhe bringen lässt, das heißt, wer von Gut und Schlecht nicht beeinflusst wird, gilt als jemand, der im Krishna-Bewusstsein gefestigt ist. Solange man sich in der materiellen Welt befindet, wird es immer Gutes und Schlechtes geben, denn diese Welt ist voller Dualität. Wer jedoch im Krishna-Bewusstsein gefestigt ist, wird von Gut und Schlecht nicht beeinflusst, da es ihm nur um Krishna geht, der absolut und allgut ist. Ein solches in Krishna ruhendes Bewusstsein erhebt den Menschen auf eine vollkommene transzendentale Stufe, die man in der Fachsprache Samadhi nennt. Oma Gyana Timirandasya, Gyananjana Shalakya, Chakshurun Militamina, Tasmai Shri Guravi Namaha, Mukham Karoti Vachalam, Pangum Langayate Girim, Yad Kripata Mahangvande, Shri Gurun Dinatadanam, Shri Chaitanya Manobistam, Stapitam Yena Bhutale, Svayam Rupa Kadama, Yam Dadati Svavadantikam, Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadha, Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Wer in der materiellen Welt von nichts, was ihm widerfährt, sei es gut oder schlecht, berührt wird und es weder lobt noch schmäht, ist fest in vollkommenem Wissen verankert. So, diese Welt ist eine Welt der Dualität, gut und schlecht, heiß und kalt, lobenswert und verachtenswert, positiv, negativ. Aber die ursprüngliche spirituelle Realität ist nicht materiell und dadurch gibt es eben keine dieser Dualitäten. Und diese Dualitäten der Welt versetzen uns auch in Illusionen. Das heißt, wir versuchen das scheinbar Schlechte zu vermeiden und das scheinbar Gute zu bekommen. Aber das beruht ja nur auf Sinnenwahrnehmung. Das heißt, was für die materiellen Sinne gut ist und was für die materiellen Sinne schlecht ist. Aber die vedischen Schriften erklären, wir sind ja nicht die Sinne. Wir sind nicht der aus Sinnen bestehende Körper. Und wenn man das überwindet, dieses Verständnis oder dieses Fehlverständnis zu glauben, man ist der Körper, dann lebt man auch nicht mehr in der Dualität. Dann lebt man auf einer anderen Bewusstseinsebene und hat andere Ziele im Leben. Weil die Ziele momentan im materiellen Bewusstsein sind eben, was für die Sinne angenehm ist, zu bekommen und was für die Sinne nicht gut ist, abzulehnen. Das heißt, ich brauche mal ein schönes Haus, ich will nicht unter der Brücke schlafen, nicht erstrebenswert, oder? Für manche ist vielleicht eine Brücke schon toll, das kann sein. Ne? Es gibt Yogis in Indien, die brauchen nicht mal eine Brücke. Aber das wäre was anderes, weil die haben das ja schon transzendiert. Die brauchen gar nichts. Aber jemand, der materiell lebt, der will materielle Annehmlichkeiten, der will tolle Dinge haben, der will gut essen, der will gut schlafen, der will gut aussehen, alles nach materiellem Standard. Und das ist eine riesen Verwirrung. Das ist eine riesen Ablenkung. Weil das menschliche Leben bietet diese unglaubliche Möglichkeit, Gott zu verstehen, Gott zu erkennen, Gott zu erleben, das Absolute, das Ewige, das Transzendentale, das Allglückselige zu erleben. Und wenn man jetzt sein Leben nur darauf verwendet, diese materiell positiven Dinge anzustreben, dann läuft man immer, ja, man läuft einfach in die falsche Richtung. Und verschwendet seine wertvolle menschliche Lebenszeit. So, deshalb muss man verstehen, was ist eigentlich Gott? Weil solange man das nicht versteht, dann wird das auch nicht erstrebenswert, weil viele Leute sagen, oh, ich glaube nicht an Gott. Aber die Tatsache ist, sie wissen nichts über Gott. Und deshalb glauben sie nicht an Gott. Wenn man Wissen hat über Gott, wenn man Wissen über Krishna hat, dann ist ganz klar, natürlich, ich verstehe, was es ist, na klar, glaube ich auch dran, dann ist es plausibel. Weil Krishna ist nicht irrational. Ganz im Gegenteil. Das wird heutzutage so präsentiert von unseren Akademikern, Wissenschaftlern. Ach, das ist nur Glauben, das ist irrational. Das eine ist Wissenschaft und Ratio, Intellekt, und das andere ist Glauben und Humbug und kann sein, muss nicht sein, unwissenschaftlich. Aber das stimmt gar nicht. Das ist nicht wahr. Weil wenn man diese Welt studiert und sich diese Welt ein bisschen genau anguckt, kann man ganz klar zu dem Schluss kommen, dass es ein höheres Wesen gibt. Diese Welt ist so komplex und so wunderbar und gut arrangiert und hat so viele Eigenschaften, die einen auf eine höhere Macht hinweisen und nicht das Gegenteil. Diese Welt weist nicht auf eine irrationale, zufällige, nicht mal Kraft hin, weil es kann ja keine Kraft dann sein. Haben wir vorher eine Schulklasse hier gehabt und hier sind noch ein paar, ein Mädchen ist noch da von der Schulklasse, hat die Familie auch mitgebracht. Herzlich willkommen. Nicht Familie? Freunde. Freunde hat mitgebracht. Und da haben wir das auch kurz besprochen, wie die Kinder heutzutage das lernen, dass wir alle vom Affen abstammen und alles ist Zufall und Urknall. Und wie das letztendlich, wenn man es runterkocht, gar nicht so sinnvoll ist. Das ist nicht so plausibel. Das wird halt so plausibel präsentiert, so rational. Aber letztendlich ist es sehr widersprüchlich. Und deshalb wird auch gesagt, Evolutionstheorie, Urknalltheorie. Weil es einfach eine Theorie ist, aber wird präsentiert als eine Tatsache. Obwohl es keine Beweise gibt, sonst würden sie ja nicht Theorie nennen. Es gibt keine Beweise dafür. Es ist eine Tatsache. In der Evolutionstheorie spricht man immer von dem sogenannten Missing Link. Schon mal gehört? Missing Link. Das vermisste Bindeglied. Weil es gibt ja diese Abfolge von Körpern. Ne? Am Anfang waren es so Affen, dann sind sie aufrecht gegangen, man kennt das ja, ne? Und Höhlenmenschen. Aber da gibt es einen vermissten Teil, der die Brücke schlägt, doch zwischen den primitiven Affen und dann dem höheren Menschen. Und da suchen sie nach dem sogenannten Missing Link, den man bis jetzt nicht gefunden hat. Und manchmal hat man was gefunden in der Wüste, ausgegraben, ein paar Knochen. Ah, toll, gucke mal, das sind Knochen von dem und dem, Sapiens, Homo, Teil. Und das ergibt so einen gewissen Affenmenschen. Und dann findet er noch einen modernen Kopf, oh, gucke mal, jetzt ist klar, das ist der Missing Link. Da hast du da diesen Affen und den modernen Kopf drauf. Toll, und im Museum ausgestellt. Und Jahre später kommt man drauf, wir haben das ein bisschen erforscht, dass diese Knochen von dem Unterbau 2 Kilometer da drüben liegen und der Kopf 2 Kilometer da drüben. Und dann haben wir die zusammengesteckt und dann präsentiert, wir haben gefunden. Weil jeder Wissenschaftler will den Missing Link finden und die tun alles dafür, manchmal, nicht immer. Aber es gibt in den sogenannten wissenschaftlichen Kreisen Betrug. Und das ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass es Betrug gibt. Und dass danach herauskommt, oh, die haben das doch nicht entdeckt und ist doch nicht so klar. Ja? Nach außen die Wissenschaftler präsentieren sich als, wir wissen alles und wir sind die Wissenschaftler. Aber wenn man hinter die Kulissen guckt, da gibt es sehr viel Uneinigkeit und Widersprüche und wird argumentiert und diskutiert. Gibt es keine Einheit? Verschiedene Theorien, wie könnte es gewesen sein? So zu sagen, wir stammen vom Affen ab und alles ist Urknall und das ist klar, ist nicht so. Ist eine Theorie, denken viele Leute nach, ist Mainstream, deshalb wird es so präsentiert, als wäre es so. Aber es gibt noch alternative Erklärungsmodelle. Und eines dieser Alternativen ist das vedische Weltbild. Da wird eben was anderes erklärt. Und ein Punkt, ich will da nicht zu sehr ins Detail gehen, eine Sache, an den Früchten kann man sie erkennen. An den Früchten, am Ergebnis kann man eine Sache erkennen. Und wohin führt wissenschaftliches Weltbild, Denken und Lebensweise? Zu Materialismus und also zu Egoismus und zu vielen Problemen. Und wohin führt Gottes bewusste Lebensweise? Nicht immer, man kennt natürlich die Probleme, wie gesagt, ach Religion, Opium fürs Volk und alle Kriege sind wegen Religion entstanden und ohne Religion wäre die Welt besser. Ja, das ist missverstandene Religion, genauso wie es missverstandene Wissenschaft gibt. Aber wenn man die religiösen Schriften studiert und auch die Veden, da wird immer von Demut gesprochen, Ergebenheit zu Gott, gut sein, ja, Dienst zu anderen, Nächstenliebe. So dahin führt wahres Gottesbewusstsein zu einem letztendlich makellosen Charakter. Ja. Und nicht nur, weil das was Aufgesetztes ist, ja, ich bin jetzt religiös, das muss ich immer brav sein. Immer brav und zu Gott beten und ja, ja, ich bin jetzt ganz, ganz brav. Nein, nicht weil das was Aufgesetztes ist, so ein Etikette, so muss ich handeln, sondern weil wirkliche Spiritualität unser Herz reinigt. Und das ist jetzt, wie sagt man, eine Parabel, ne? Das ist nicht das Herz reinigen und die Arterien und so und dann kriegt man keinen Herzinfarkt oder so, sondern die Seele, die wir sind, wie es beschrieben wird in der Bhagavad Gita, die ist rein. Jeder von uns ist nicht der Körper, wir sind die Seele, das spirituelle Lebewesen. Und die Seele ist vollkommen rein, die ist ewig, voller Bewusstsein, Glückseligkeit, die ist gut, ist voller Liebe zu Gott und zu allen Lebewesen. Wir sind alle perfekte spirituelle Lebewesen. Aber durch die Identifikation mit dem materiellen Körper, ja, durch die Identifikation mit dem, was wir nicht sind, dadurch werden wir schlecht. Wenn wir vergessen, wer wir sind und denken, ich bin dieser Körper, ja, ich gucke in den Spiegel und ja, heute sehe ich toll aus. Heute bin ich fesch, ne? Wie man in Österreich sagt. Ja, heute bin ich fesch, heute sehe ich super aus. Dadurch kommt diese Egozentriertheit und dieses selbstische Gefühl, weil man sich mit etwas identifiziert, was man nicht ist. Und dann denke ich, ich bin dieser Körper und wenn ich dieser Körper bin und ich will ja glücklich sein, dann muss ich den Körper zufriedenstellen. Das heißt, die Augen müssen gute Sachen sehen, was Schönes sehen, nichts Hässliches sehen. Wenn ich was Gutes sehe, wie hier beschrieben wird, Dualität, dann bin ich glücklich. Wenn ich was Hässliches sehe, bin ich unglücklich, muss ich weggucken. Die Zunge will was Gutes schmecken, was man halt gerne isst. Was esst ihr gerne? Was esst ihr gerne? Lieblingsspeise? Du magst alles. Ja. Ein Allesfresser. Alles. So, was essen wir gerne? Sushi. Ja, okay, das ist kulturell geprägt. Okay, Sushi. Magst du ein Sushi? Ja, und das muss ein feines Sushi sein. Und dann will man nicht irgend so einen alten Reis essen, so zerkocht und ohne Salz drin, so was Langweiliges. Wenn man denkt, ich bin die Zunge, weil ich bin ja der Körper, ich bin die Zunge, dann muss ich auch gute Sachen essen, um glücklich zu sein. Und muss ich gute Dinge hören, muss ich gute Dinge angreifen, gute Dinge sehen. So man sucht sein Glück vollkommen auf der körperlichen Ebene. So wie der Durchschnittsmensch, das ist eine Tatsache. Ich will gute Kinofilme sehen, ich will eine fesche Freundin haben, ich will fesche Dinge lesen und was auch immer sehen und angucken. Ja. Aber die Tatsache ist, wir sind gar nicht der Körper, wir sind die Seele in diesem Körper. Der Körper ist nur die Hülle, das Fahrzeug, das Äußere. Wenn ich immer wieder meine, ich sehe euch gar nicht und ihr seht mich nicht. Ihr könnt mich gar nicht sehen. Das bin ich nicht. Das ist nur mein Körper. Ich sage, mein Körper, der gehört mir. Ich lebe da drin, ich gucke euch gerade an, ich gucke hier raus. Wenn ich beim Fenster hier rausgucke, so schaue ich gerade hier raus bei den Augen und schaue euch alle an. Aber ihr seht mich nicht, ich sehe euch nicht. Ich bin das spirituelle Lebewesen da drinnen. Und dieses spirituelle Lebewesen, das ist vollkommen rein. Ja? Aber durch die Identifikation hat man die schlechten Eigenschaften. So, und die spirituelle Lebensweise, Yoga, wie es ja letztendlich heißt, Yoga heißt Verbindung mit dem Spirituellen. Yoga heißt nicht Asanas und so, das ist ein Teil von Yoga. Atemübung und so. Yoga, wenn man es übersetzt, heißt verbinden. Sich verbinden mit Gott, mit Krishna. Das heißt Yoga. So, wenn man Yoga praktiziert, dann wird das Bewusstsein gereinigt. Diese falsche Identifikation wird überwunden, dass man glaubt, man ist ein materielles Gebilde. Die Veden geben dann manchmal sehr grafische, sehr grafische Beschreibung. Die möchte ich wiederholen, aber bitte nicht. Ja, dass der Körper ist ein Sack voll Knochen und Haut und Urin und Kot und Galle und Schleim. Und wenn man denkt, das bin ich, oh, das ist eine falsche Identifikation. Ja, das ist eine Tatsache. So wie gesagt, ein Sack voll Knochen und all diesen Substanzen. Muss man schön zusammenhalten. Ne? Immer wenn was rausrinnt aus dem Körper, muss man schnell entsorgen. Tatsache. Ne? So, wir sind nicht dieser Körper, zum Glück. Wir sind das spirituelle Wesen in diesem Körper. Und diese Seele ist rein und spirituell. Und als solche, weil sie auch eine spirituelle Person ist, hat sie auch Eigenschaften und gute Eigenschaften. So was ich vorher gemeint habe, spirituelle Lebensweise, Religion, ist nicht so, dass man sich da was aufsetzt und jetzt grinse ich da so, weil ich bin ja religiös und jetzt muss ich brav und lieb sein. Nein, man entwickelt die wirklichen guten Eigenschaften der Seele, die werden offenbart. Und das wahre Selbst kommt zum Vorschein, wer wir wirklich sind, unsere wahre Identität. Und das ist auch nicht so, dass wir dann alle so Seelenklone sind und sind alle glücklich, Hare Krishna und alle so, ne, wie die Hare Krishna Lemminge und Hare Krishna Klone oder sowas. Nein, weil jeder von uns ein Individuum ist, individuell, einzigartig. Krishna, der macht nichts gleich, das ist keine Fabrik. Die Seelenfabrik, kommt einer raus. Nein, kein Grashalm ist gleich. Jedes Blatt ist verschieden. Alles ist individuell, einzigartig. Krishna ist so genial, der kann alles einzigartig und wunderbar machen. Und so auch wir. Jeder von uns ist ein eigenes Ich. So wenn wir unsere wahre Identität entdecken, dann sind wir dieses einzigartige Ich, das wir sind. Und die Seele hat all diese guten Eigenschaften und ist automatisch glücklich und demütig und hilfsbereit und nett. Und das ist schon da. Ja? Und weise und intelligent und positiv und all das. So, aber das kann man nur entwickeln, wenn man diese grundsätzliche Sache versteht. Diese Welt ist nicht dafür da, dass ich das Schlechte vermeide und das Gute anstrebe. Das ist nicht der Sinn des Lebens. Das ist nur Überleben. Überleben heißt, ich muss was essen, ja, ich muss schlafen, ich muss mich verteidigen, ich brauche ein Dach über dem Kopf. Ja. Das ist Überleben. Aber das ist nicht der Sinn des Lebens, das ist der Sinn des Überlebens. Aber heutzutage denken wir, das ist der Sinn des Lebens. Gut essen, gut schlafen, arbeiten, Geld verdienen, oder? Wozu Geld verdienen? Ja, um diese lebensnotwendigen Dinge zu bekommen. Und ein bisschen Luxus. Weil vieles, was wir mit Geld kaufen, ist nicht nur zum Überleben, das ist dann sogenannter Luxus, was auch nicht notwendig ist. Noch nie gehört, dass jemand stirbt, wenn er nicht raucht oder wenn er kein Parfüm trägt. Ja. Oh, ich muss sterben, ich habe kein Parfüm. Oder wenn er nicht, was auch immer. Ja. Das sind keine, nicht Lebensnotwendigkeiten. So, der Sinn des Lebens ist es nicht zu überleben, auch, ja, aber überleben wofür? Nur zum Überleben? Überleben nur zum Überleben? Nein. Überleben, damit wir dann, wenn der Körper gestärkt ist, wir sind ausgeschlafen und haben gegessen, dann, okay, wer ist Gott? Woher kommt die Welt? Was ist der Sinn des Lebens? Wie werde ich glücklich? Gibt es was nach dem Tod oder nicht? Und nicht da sagen, nein, 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 nein. Und dann, nein, 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 gibt es alles nicht? Nein, nein, nein. Das ist nicht intelligent. Diese Fragen soll man beantworten. Das ist der wirkliche Sinn des Lebens. Atato Brahma Jigyasa. Das ist Sanskrit. Und heißt, jetzt ist es Zeit, Fragen nach dem Absoluten zu stellen. Das ist der wirkliche Sinn des Lebens. Dafür ist das menschliche Leben da. Und nicht dafür, einer Fata Morgana nachzulaufen. Weißt du, was eine Fata Morgana ist? Ne? Klar. So, Fata Morgana heißt, ich will glücklich sein, ich will dieses Glück dieser Welt. Und dann hast du dieses Glück für kurze Zeit und schon ist es wieder weg. Schon mal erlebt, dass ihr irgendwas unbedingt wolltet. Oh, ich brauche das unbedingt. Gerade die Kinder. Ne? Da gab es mal eine Nacht, da war ich noch ganz klein, so vielleicht, weiß nicht, 10 Jahre oder so. Und ich war in Kärnten. Kärnten ist ein Bundesland in Österreich. Da sind ganz viele Seen und hatten einen Campingplatz. Und das war eine ganz tolle Nacht, weil da gab es ganz viele Sternschnuppen. Ne? Und man weiß als Kind speziell, wenn man eine Sternschnuppe sieht, was dann... dann kann man sich was wünschen. Und in der Nacht wusste ich, da hat Haus Geist, da gibt es tausende Sternschnuppen. Da, wow, da bleibe ich wach. Und ich habe da einige Sternstimmen gesagt, oh, okay, ich wünsche mir dieses Fahrrad. Nein, ich wünsche mir diese Spielfigur. Ich wünsche mir ein Motorboot. Ich wünsche mir ein Motorboot für meinen Papa. Ich wünsche mir... Und so ging das die ganze Zeit. Und so wollte ich das unbedingt haben. Okay, ich habe wirklich dran geglaubt, es ist nicht gekommen, komischerweise, nichts davon. Die Sternschnuppen einen schlechten Tag. Aber... Als Kinder wissen wir, später Kinder, das will ich unbedingt haben, ich will das unbedingt haben. Und dann hat man das und die Eltern sagen, ich kaufe dir das nicht, weil ich habe dir so viel gekauft und nach 2 Wochen liegt es in der Ecke. Oder? Haben die Eltern das manchmal zu euch gesagt? Oder wenn ihr Eltern seid, sagt ihr das manchmal zu den Kindern? So viel bekommen von Großeltern, von dem und dem und guck mal, das wolltest du unbedingt, jetzt liegt es in der Ecke. Weil das ist materielles Glück. Das wollen wir unbedingt haben, das ist eine Idee. Da hängt sich der Geist so auf, ich will das unbedingt haben. Und dann hat man so kurzzeitig diese Befriedigung, ich hab's. Und sehr schnell, was Neues, wo ist das Nächste? Und deshalb heißt es, materielles Glück ist eine Fata Morgana. Das ist eine Illusion. Das sieht zwar aus wie echt, wie wenn es dich glücklich macht. Wie eine Fata Morgana, du läufst durch die Wüste und du bist schon ausgetrocknet und du brauchst Wasser und Erholung und Schatten und du siehst dann die Oase mit den Palmen und dem Nektar und dem Wasser und du willst und du läufst dahin, das klassische Bild, und du springst hinein und trinkst nur Sand. Typisch, ne? So typisch. Und du bist enttäuscht. So, und jetzt kommt der Punkt in der Sache. Diese Fata Morgana ist ein Spiegelbild. Es ist eine Reflexion. Die existiert, aber nicht hier in der Wüste, sondern woanders. In selber Weise, das Glück, das wir in dieser Welt ständig suchen, existiert, aber nicht auf diese Weise in dieser Welt, sondern in der spirituellen Dimension bei Krishna. Und das ist nur die Spiegelung. Und deshalb muss man verstehen, das ist nur eine Reflexion, eine Illusion. Genauso wie es eine Illusion ist, zu glauben, ich bin der Körper. Auch eine Illusion. Ja. Ich bin nicht die Identität, die in meinem Pass drin steht. Das ist voll die Maya-Illusion. Maya-Identität meine ich. Illusionsidentität. Alles, was in meinem Reisepass drin ist. Wann ich geboren bin, Geschlecht, Körperfarbe, Augenfarbe, Staatsbürgerschaft, all das. Und das bin ich. Wenn jemand wissen will, wer ich bin, ne, Polizei, kontrolliere ich. Wer sind Sie? ID. Zeigen Sie mir Ihren Perso. Und sage ich, jetzt wissen wir, wer Sie sind. Aber das sind wir gar nicht. Das ist nur der Körper. So, das ist die Illusion. Wir sind nicht der Körper mit allem, was dazugehört. Weil wir sind die ewige Seele. Wir hatten schon so viele solche Körper, weil es gibt viele Leben. Die Seele wandert durch die ganzen Körper durch. Im letzten Leben war ich da Franz Müller aus Hintertupfing oder wer weiß was. Und da dachte ich, ich bin der Franz Müller und das ist meine Frau und das ist mein Fußballverein und jetzt bin ich glücklich. Und jetzt bin ich wieder ganz anders. Und der Franz Müller interessiert mich gar nicht mehr. Und alles, was mit ihm zusammenhängt, was so wichtig für mich war. Und im nächsten Leben ist es wieder anders. Da interessiert mich das wieder nicht. So, wie lange wollen wir noch in dieser Illusion sein? Wann wollen wir endlich verstehen, wer wir wirklich sind? Und die Chance besteht jetzt. Atato Brahmachigyas heißt, jetzt ist es Zeit, Fragen nach der absoluten Wahrheit zu stellen. Und Srila Prabhupada hat auch gesagt, du kannst sofort Krishna bewusst sein. Du kannst sofort erleuchtet sein, wenn du es wirklich willst. Wir können sofort. Willst du die rote Pille oder die blaue Pille? Du kannst sofort aufwachen. Wir müssen nur diesen Prozess annehmen. Und das ist der Prozess, deshalb chanten wir Hare Krishna. Das ist der Prozess für das Kali Yuga. Es gibt 4 Yugas, Weltzeitalter. Und in jedem Zeitalter gibt es einen Prozess, wie man gottesbewusst wird. Und für das heutige Zeitalter wird gesagt, Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Eva Kevalam, Kalaunas, Devanas, Devanas, Devagatiyan Yata. In diesem Zeitalter des Kali gibt es einen Weg, das Chanten der Heiligen Namen, das Chanten der Heiligen Namen, das Chanten der Heiligen Namen. Es wird 3-mal wiederholt. Das ist der einfachste Weg, um gottesbewusst zu werden, effektiv gottesbewusst zu werden. Und damit ist alles andere verbunden, da verstehen wir uns, da werden wir glücklich und Beziehungen lösen sich, alles wird gut. Und das ist kein Slogan, das ist eine Tatsache. Das muss jeder testen. Das ist wie mit Honig. Wenn ich euch einen Honig vor die Nase stelle und fragen, was ist das? Wenn ich das so analysiere, dann würde ich sagen, das könnte unter Umständen das und das sein. Chemische Zusammensetzung, aber weißt du, was Honig ist? Wie weiß man, was Honig ist? Man steckt den Finger rein, kostet. Ah, Honig, direkt erfahren. So, ich kann jetzt nicht hierher kommen wie der Professor. Ja, ich würde sagen, diese Menschen hier rezitieren Mantras und es wirkt sich so auf die Psyche aus. Und jetzt weiß ich, was Hare Krishna bedeutet. Doktorarbeit, Doktor. No. Man muss es testen. Kann ich skeptisch sein? Ah, ich glaube es nicht und so. Glauben heißt nichts wissen. Ausprobieren. Chant Hare Krishna. Wir nennen das der Hare Krishna Challenge. Die Hare Krishna Herausforderung. Einfach mal probieren. Why not? Man hat nichts zu verlieren. Und meine Erfahrung ist, persönlich, das funktioniert. Ich mache das seit ungefähr 11-12 Jahren. Bin ich im Hare Krishna Tempel, rezitiere jeden Tag Hare Krishna Mantra, mindestens 2 Stunden, lebe vegetarisch, folge halt diesem Prozess und erfahre, das funktioniert. Das macht mich total happy, ausgeglichen, selbstverwirklicht, werde losgelöst von dem ganzen materiellen Wahnsinn, der sich noch in meinem Geist befindet, den ich kultiviert habe, Leben für Leben. Man wird sehr weise und gewinnt gute Eigenschaften. Ich war ja nicht immer so, wie hier so einen auf Mönch mache oder so. Also meine Lebensweise vorher, und viele werden das bestätigen, also nicht von mir, von sich selbst, ich kenne mich ja nicht von früher, zum Glück. Ja. Das war, ja, da hat man sich ganz schön geändert. Und nicht, weil ich mich zwinge, nein, das darf ich nicht, die Bücher sagen was anderes, mein Guru sagt was anderes, das darf ich nicht. Nein, man gewinnt, man bekommt einen höheren Geschmack. Ja. Man bekommt einen höheren Geschmack, wodurch man das Materielle aufgeben kann. Man braucht eine höhere Erfahrung. Eine spirituelle Erfahrung. So, und das ist, was wir mehr oder weniger allen anbieten wollen. Probiert es einfach mal aus. Schaut es euch mal an. Manche sind mehr intellektuell. Wir haben so viele Bücher, vedische Schriften, wunderbare Philosophie. Manche sind nicht so, auch lesen ist mir zu anstrengend. Einfach kommen, singen, tanzen, Gemeinschaft haben. Manche sagen, ja, Essen ist gut. So, alle Aspekte des Lebens werden gesagt, kann man spirituell gestalten. So, die Hare Krishna Bewegung in der Hinsicht ist ein großer Segen für die Menschheit. Aber weil die Menschen halt heutzutage letztendlich irregeführt sind, ja, von falschen Führern, falschen Politikern, die ganz andere Interessen haben als das Wohl des Menschen, sehr schwer für die Menschen zur Spiritualität zu greifen. So wenigstens die hier vorbeikommen, kann ich nur empfehlen, schaut es euch mal an, speziell lest die Bücher, die Philosophie und einfach mal testen. Okay, gibt es irgendwelche Fragen? Ich habe extra früher Schluss gemacht, dass ihr Fragen stellen könnt. Ja, bitte.
Ich bin zurückgekommen, wer sind Sie?
Hallo.
Hallo.
Wer bist du?
Du. Und wer bist du?
Ich bin ich. Ja. Okay, ja. Zu meiner Person kann ich ja kurz was sagen.
Genau.
Mein Name ist Ananda Krishna, Das. Ananda heißt Glückseligkeit, das ist Sanskrit. Und Krishna ist ein Name von Gott, von der höchsten Person, heißt der Allanziehende. Und Das heißt Diener, weil ich bin nicht hier die Glückseligkeit in Person, sondern ich bin der Diener des Höchsten. Und das ist mein Name als Devotee, als Gottgeweihter. Und ich bin Mönch, das zeigt sich durch diese Farbe. Traditionell in Indien trägt man Safran, das ist die Farbe der Mönche, weil man entsagt dem materiellen Leben. Das heißt, man lebt sehr einfach, sehr bescheiden, hat nicht viel. Ich habe kein Konto, ich habe kein Geld, ich habe kein Handy. Doch, ich habe ein Handy. Aber keine SIM-Karte. Kann ich telefonieren, verwende das als Wecker. Frauen können auch mitmachen, klar.
Es war Kochen, Putzen.
Auch, mache ich auch. Ich tue auch Kochen, Putzen. Ja, jeder kann, wir haben einen Tempel und Frauen können auch mitmachen, können auch im Tempel wohnen.
Kann man auch, ich meine, wirklich an der Gegenstellung zum Mönch, gibt es das bei euch?
Ja, okay. Gibt's. Aber die Erfahrung hat gezeigt, dass die meisten Frauen, erstens muss ich sagen, die Mönche, wir haben 2 Arten von Mönchen. Manche, die sind ein Leben lang Mönche und manche für eine gewisse Zeit. Und in Erfahrung zeigt sich, dass die meisten Mönche, ob männlich oder weiblich, nicht immer Mönche bleiben. Die nehmen das halt für eine gewisse Zeit, um zu lernen und Selbsterkenntnis und was auch immer, und dann gehen sie ins Familienleben. Und von den ganz wenigen, die das ein Leben lang machen, sind die meisten davon Männer. Aber das sind schon noch so wenige. So die meisten fühlen sich sowieso eher zum Familien angezogen und Frauen tendenziell ein bisschen mehr, weil die Natur mehr da ist, Kinder zu haben.
Nein. Ich war bei den Kabbalisten, fand ich sehr interessant alles, aber die haben gesagt, ja, als Frau kannst du uns super unterstützen, indem du kochst und so, aber Frauen können Gott nicht erreichen. Und gesagt, abgedankt.
Ja, no, so sind, nein, dass die Veden erklären, gerade in der Bhagavad Gita, dass ja unser Hauptwerk ist, Bhagavad Gita, vielleicht schon mal gehört.
Ja, ich
besitze es. Hast du es auch, gut, du kennst dich aus.
Ich
besitze. Okay, so, gut. Da gibt es einen Vers im 9. Kapitel, wo gesagt wird, dass egal in welcher Lebensposition man sich befindet, und da wird definitiv erwähnt, Striaha, und sie heißt Frau, können das absolut erreichen.
Okay.
Direkt.
Gut.
Ja. Und so lernen wir das auch definitiv, wie ich auch gesagt habe, wir sind nicht der Körper, wir sind die Seele. Und die Seele ist ein Teil von Krishna. Und wenn man jetzt denkt, oh, ich bin eine Frau, das ist mir sowieso eine Illusion.
Sehr schön.
Wir sind nicht männlich und weiblich. Ja, wir sind, und deshalb machen wir alle dasselbe. Klar gibt es, aufgrund des, den Körper muss man schon berücksichtigen, weil man gerade am Anfang noch nicht so transzendental ist, dass man weiß, ja klar, ich bin nicht der Körper, wir haben doch körperliche und geistige und psychologische Bedürfnisse, und da sind Männer und Frauen schon anders, das ist klar. Aber in der spirituellen Lebensweise sind wir alle, nicht spirituell, sondern alle Krishna dienen. Ja. Genau. Und das ist eben unsere Praxis, das Hare Krishna Mantra. Ja? Mantra ist, mit Mantra verbindet man sich. Wir sind eben diese Entitäten in dieser Welt und Krishna, die höchste Person, ist seine hat seine Existenz. Und Mantra ist wie das Bindeglied, das verbindet uns, das ist Yoga, Mantra-Yoga. Und wir verbinden uns mit Krishna, so durch den Mantra. Srila Prabhupada gibt manchmal das Beispiel vom Radio und dem Radiosender. Und das Mantra, diese Verbindung, es verbindet zwei eigentlich getrennte Elemente miteinander. Und dann verbindet. Ja, na klar. Radio, Sender, sind nicht verbunden, sind zwei verschiedene Orten. Und Radio, Botschaft, wie gesagt, die Wellen verbinden. So Mantra verbindet uns mit Krishna, mit Gott. Wir sind momentan getrennt von Gott.
Darf ich den Begriff Gott mehr verstehen? Weil jeder verwendet das irgendwie.
Genau, richtig, sehr gute Frage.
Ist das die Urquelle oder sagt ihr, es gibt sozusagen eine Art Persönlichkeit, die jetzt uns erschaffen hat und unsere Erde als eine Art, keine Ahnung, Spiel, whatever, Schule. Und darüber hinaus gibt es noch eine Quelle, wo diese Persönlichkeiten selber herausgehen?
Ja. Also der Punkt ist, das Wort im Sanskrit für Gott ist Brahman, das Brahman. Und es wird erklärt, Brahman hat grundsätzlich drei Aspekte. Und das erste ist die Energie, die alldurchdringende, ewige, transzendentale Energie, die alles durchdringt, die übergegenwärtig ist, die unendlich ist. Das ist das Brahman. Aber Energie hat auch einen Ursprung, die Energiequelle. Und die ist letztendlich Bhagavan. Und Bhagavan heißt die höchste Person, weil aus Gott alles hervorkommt, auch Persönlichkeit. So befindet sich auch Persönlichkeit in diesem ursprünglichen Wesen. So Gott ist auch eine Person. Wir sind nicht Unpersönlichkeitsanhänger, dass wir Persönlichkeit negieren, aber die Persönlichkeit ist spirituell. Das heißt, grundsätzlich der Körper Gottes sozusagen und seine Persönlichkeit ist ewig voller Bewusstsein, Glückseligkeit.
Das heißt, man darf da Gott sehr definieren und nicht sagen, Gott eins.
Krishna ist ganz klar definiert, ja. In Vedischen, ganz klar definiert. Es ist nicht ein vages Ding und so eine Wolke oder einfach nur ein bisschen was. Krishna wird in den Vedischriften ganz klar definiert. Wir haben ein ganz klares Verständnis von Krishna, von Gott, vom Höchsten. Und das ist eine Person, transzendentale Person. Und der hat auch Gefühle und Gedanken, der hat auch einen Körper, der hat ein Aussehen.
Wie steht denn dann zum Jesus?
Die Veden erklären, es gibt Avatare. So, das heißt, aus der spirituellen Realität kommen diese Personen in die materielle Welt, um verschiedene Dinge zu tun. Primär, um materielle Missstände zu beheben, um die Geweihten, die Diener auf Gottes sind, zu beschützen und zu helfen, sich zu offenbaren und um spirituelle Prinzipien einzuführen. So, das machen die Avatare. Es gibt verschiedene. Die Veden, die sagen, es gibt verschiedene. Es gibt manche, die Propheten, das wäre eine Seele, wie jeder von uns, der ermächtigt ist, von Gott etwas zu tun. Und das nennt sich Shaktiavesha Avatar. Das heißt, das ist eine Seele, wie jeder von uns, aber Kraft und Macht bekommt von Gott, so sehr, dass er sogar so handeln könnte wie Gott selbst. deshalb wird das Avatar bezeichnet. Oder es gibt Avatare, wo Krishna, der ja eine ursprüngliche Person ist, sich erweitert und in dieser Form in diese Welt kommt. Und manchmal kommt Krishna, die ursprüngliche Form, Svayam Bhagavan heißt das, der ursprüngliche Herr, direkt in die Welt. So, es gibt verschiedene Kategorien und Arten von Avatar.
Also er manifestiert sich in verschiedenen sozusagen...
Kann sich. Okay. Kann sich in verschiedenen Formen manifestieren, aber hat auch eine Form. Das heißt nicht, dass er sich der verwandelt oder dass es nur so eine Ursubstanz gibt und die verwandelt sich in eine Figur und kommt in diese Welt und dann gibt es wieder auf und verschwimmt wieder. Weil die Persönlichkeit, die spirituell, das ewig, hat ewig seine Form. Weil wenn es so wäre, dass du eine Ursubstanz Energie, diese spirituelle Energie hast, aus der halt ein Teilchen rauskommt und sich dann als Figur, als Mensch oder Person manifestiert, dann wieder da eingeht, dann wäre diese nicht ewig. Aber die Veden sagen, diese Persönlichkeit Gottes ist auch ewig, der existiert immer und ist der Ursprung der Energie und nicht andersrum.
Das heißt, unsere Seelen sind als Gesamtheit Krishna?
Nein.
Nein,
das ist Pantheismus. Das ist kein Pantheismus. Wir sind Entitäten, die existieren ewig und wir verschmelzen nicht und sind zusammen Krishna. Wir sind getrennte Einheiten und existent als unser Selbst, spirituell vollkommen. Wir sind schon, was wir sind. Wir müssen das nicht werden. Wir müssen das momentan nur reaktivieren und wieder entdecken. Und wenn du weißt, wer du bist, dann bist du du. Und du verschmilzt nicht mit einer Ursubstanz. Das nennt sich Mayavad-Philosophie. Mayavad-Philosophie sagt, es gibt ein ganzes spirituelles Gebilde und daraus kommen, wie du jetzt eben sagst, die Seelen oder Gott und erscheinen in dieser Welt oder so. Aber das heißt dann, diese Elemente, diese Persönlichkeiten wären ja nicht ewig, weil wenn die da eingehen, verlieren die ihre Existenz. Aber die Veden sagen, die Seelen und die Persönlichkeit Gottes sind ewig. Ja, das ist wie die Sonne. Die Sonne hat immer ihre Identität, ihre Existenz und aus ihr kommt aber unzählig viel Energie hervor. Und so ist es mit Krishna.
Ja, nicht immer.
Ja, das sind Parabeln. Parabeln sind natürlich, aber nur um das zu zeigen, dass die Energie aus der Sonne hervorkommt, ohne dass sie weniger wird. Das ist minimal, deshalb hält es ja so lange. Und so ist es mit Krishna, mit Gott. Unzählige Energien kommen aus ihm hervor, ohne dass er weniger wird. Das heißt, die Seelen zusammen sind nicht er, das heißt, er wäre weniger geworden. Aus ihm kommen unzählige Energien, das heißt, wirklich Energien, die Dinge, die unpersönlich sind, unpersönlich, aber auch Personen, und die existieren ewig, die sind auch nicht, dass die aus ihm hervorkommen, das ist ja nur unser materielles Verständnis, die waren schon immer da, das sind Aspekte von ihm, und nicht die Summe dieser Elemente ist er.
Das ist physisch sehr logisch, weil das heißt, wenn irgendwo Energie fehlt, dann muss sie ja woanders sein, also...
Ja, nur beim Spirit.
So hat mir das noch niemand erklärt.
Ja, beim Spirit ist nicht, weil Krishna, der aus dem kommen die ganzen Energien, aber wird nicht weniger. Das ist die unbegreifliche Macht Gottes.
Wie steht dir zu Gut und Böse und sowas? Hölle und Sünde und den ganzen Kram?
Also Gut und Böse ist in der materiellen Welt tatsächlich da, diese Dualität. Das wird dann eben nicht. Himmel und Hölle, es gibt keine ewige Hölle. Das ist klar, das würde nicht sein, weil Gott ist unendlich barmherzig und würde keines seiner geliebten Teile, die Seelen sind alles seine Freunde und Teile, ewig verdammen in die Hölle zu gehen. Es gibt höllische Umstände in dieser Welt, in die man karmisch gelangen kann, aber die muss man einfach durchleben aufgrund seiner Lektion, die man lernen muss. Und das sind sehr gute Dinge und sehr schlechte Dinge. Aber letztendlich sollen wir verstehen, dass wir nicht der Körper sind und materiell, sondern wir sind Teile von Krishna. Wir sind gehören zu Krishna. Wir sind Freunde von Krishna. Wir sind Freunde von Krishna, wir sind Freunde von Gott. Und Gott ist unser Freund. Und wir haben eine Beziehung, wir haben Austausch. Beziehung. Ja. Und als solches sollen wir Gott dienen. Wir sollen was für Gott tun. Weil wenn du jemanden liebst, dann tust du was für die Person. Wenn du jemanden wirklich liebst, dann reicht es nicht an, wenn du den ganzen Tag zu sagen, oh, ich liebe dich, Schatz, ich liebe dich. Ja, dann machst du was für die Person. Nicht, weil du musst, aber weil du willst die Person erfreuen. Und weil Krishna der Höchste ist, liebt er alle Lebewesen am meisten. Und er macht am meisten für uns. Er macht viel mehr für uns, als wir für ihn. Immer.
Wie steht es zu Engeln?
Das sind aber viele Fragen. Also Engel gibt es, das ist jetzt, also die Veden erklären sowas ähnliches, das heißt Gandharvas. Und das sind Lebewesen im Universum, in der materiellen Welt. Das sind nicht jetzt so... halbnackte kleine Kinder, die rumschwirren, auf der Harfe spielen, sondern Gandharvas sind sehr mächtige Lebewesen, sehr große Krieger auch, ja, sehr gute Sänger auch, gute Musiker, haben auch Flügel, so wird es beschrieben, Gandharvas, aber sind noch in der materiellen Realität auf höheren Dimensionsebenen, auf höheren Regionen. Halbgottähnliche Lebewesen. So, das wird beschrieben. So, das heißt, das ganze Universum ist voll mit Lebewesen. Das heißt, sogar auf jedem Planeten gibt es Leben.
Sogar auf der Sonne, mein Freund.
Sogar auf der Sonne, ja. Und der Herr der Sonne heißt Vivasvan. Wird auch beschrieben, der Sonnengott sozusagen. Der auf der Erde schon in vielen Kulturen verehrt wurde, speziell in Südamerika. Auch in Indien noch, Surya oder Vivasvan. Oder Ra, ja genau, Ägypter waren da auch sehr auf dem Trip. So, das ja, wissen die vedischen Schriften auch, dass es überall Leben gibt und dass es dort Personen gibt. Und die sich in vergangenen Zeitalter noch offenbart haben. Die auf dieser Erde gekommen sind. Weil es gab früher interplanetarischen Austausch zwischen den Planeten. Aber in der heutigen Zeit nicht mehr, weil wir zu unqualifiziert sind, um diese großen Persönlichkeiten zu empfangen. Der Mensch in der heutigen Zeit ist sehr, sehr gefallen im Bewusstsein. Ich habe vorher erwähnt, es gibt 4 Zeitalter, Weltzeitalter. Und wir leben gerade im gefallensten, im materialistischsten, im dunkelsten. Das heißt Kali Yuga. Das begann vor 5000 Jahren. Und seitdem haben wir unseren Kontakt zu höheren Regionen praktisch abgeschnitten. In anderen Zeitaltern war das gang und gäbe, dass man die empfangen hat und gesehen hat, höhere Lebewesen, höhere Götter. Die Menschen waren sehr erhaben, lebten viel länger. Das heißt, heutzutage im Kali-Yuga, die Menschen leben maximal 100 Jahre. Im letzten Zeitalter, im Dwapara-Yuga, lebten die Menschen bis zu 1000 Jahren. Und im Yuga davor, Treta-Yuga, lebten die Menschen bis zu 10.000 Jahre. Und im ersten Yuga, Satya-Yuga, lebten die Menschen bis zu 100.000 Jahre. Und sie waren sehr weise und sehr intelligent und sehr erhaben. Heutzutage, die Menschen sind sehr gefallen in der Hinsicht. Und weil wir so gefallen sind, sagt Krishna, okay, ihr habt es nicht leicht. Und um mich zu erkennen, das Absolute zu erkennen, dass die höchste Herausforderung ist, seid ihr so unqualifiziert, ich gebe euch einen ganz simplen Prozess. Das kann jedes Kind. Das ist deppensicher.
Singen.
3 Worte nur, da muss man nicht mal viel wissen. Hare, Krishna und Rama. Richtig angeordnet im Idealfall, wie hier. Und wenn man das tut, wird man sehr schnell all diese Sachen verstehen. Weil dieser Mantra, das sind nur Mantras, sondern das sind Namen von Gott. In der Bibel heißt es ja, geheiligt werde der Name. Der Name ist heilig, der Name ist so kraftvoll und mächtig. Und befreit uns aus der materiellen Illusion. Sonst noch eine Frage? Gut, was denn?
Ja, doch, ich hätte Frage.
Ja, bitte.
Ich glaube, Sevi und ich wollen fragen, weil Krishna erschafft ja diese 4 Einteilungen der Gesellschaft und was man dann unter, was dann die Mletscher
sagt. Die Mletscher sind. Die sind nicht im Vanashram Dharma, die sind außerhalb. Mletscher sind, kann man verschieden definieren, aber letztendlich sind das, kann man sagen, unregulierte Fleischesser. Nein, aber die sind nicht auf dem Weg der geistigen Erhebung. Mletscher heißt, es ist, der lebt nicht nach vedischen Prinzipien. Unregulierte Fleischesser, könnte man sagen. Ha? Ja, ich finde auch technischer. Unregulierter Fleischesser. Ja, Fleisch, weil Fleisch kann man normal nicht essen, aber es gibt Ausnahmen. Weil das so eine materialistische Tätigkeit ist. Aber es gibt spezielle Situationen, wo man es machen kann. Aber wenn man das ohne irgendwelche Regulierung macht, das ist eine sehr, sehr primitive Lebensweise. Wenn man einfach McDonald's geht und sich einen Burger reinstopft. Niemanden angreifen. Aber es ist nicht gut. Man tut sich nichts Gutes damit an. Okay, so ganz zum Schluss. Danke für alle Fragen, weil wir kommen praktisch mehr zum Schluss. Will ich noch kurz was erwähnen. Das ist mir nämlich gerade eingefallen. Mittwoch kommt eine ganz wunderbare Persönlichkeit, der ist Bhakti Vikash Swami, der ist schon seit ungefähr, wann war das, 1974, Hare Krishna Mönch, der auch ein direkter Schüler von Srila Prabhupada, der ist aus England, ist ein Sannyasi, das heißt jemand im Stand vollkommen Entsagung, und der kommt Mittwoch an hier am Flughafen und wir holen ihn ab, er gibt am Abend dann den Vortrag, also wer sich interessiert. Wir schicken auch noch ein Newsletter, wenn er nicht geschickt ist, dann schicken wir noch. Er hält einen Vortrag am Abend und dann auch morgens. Und dann fahren wir nach dem Frühstück zusammen nach Simhachalam. Das ist ein Bauernhof in der Nähe von Passau, da ist ein Tempel, wo ich eigentlich auch lebe. Und dort wird ein paar Tage sein, da gibt es auch ein Festival, das Pramotsava und Radhastami, das sind spezielle vedische Feiertage. Und das ist ein kleines Festival, da kommen ein paar Leute zusammen. Und wer sich das angucken will, ist herzlich eingeladen. Und wie gesagt, er ist halt auch hier, spricht Englisch, aber kann man übersetzen. Und es ist eine gute Gelegenheit, das mal von jemandem sehr weisen zu hören, der schon sehr lange diesem Prozess folgt. Also der Vortrag wird um 18.30 Uhr sein.
Ja.
Ja. Mittwochabend, genau. Und Dienst, Donnerstag früh auch. Ja.
Ja. Festival?
Festival wird dann sein Freitag, Samstag. Freitag ist, soweit ich weiß, Radhastami.
Ja.
Und Samstag ist Pramotsava. Pramotsava ist die jährliche Installationszeremonie von der Shingadev. Wird da zelebriert. Es ist überhaupt ein sehr schöner Tempel, den wir dort haben. War schon jemand? Also schon, ja klar, aber... Also das ist mitten im Bayerischen Wald und gibt schon seit 1982 und wird eine ganz besondere Bildgestalt dort verehrt von der Shingadev. Und das ist eine spirituelle Lebensgemeinschaft. Wir haben auch Gewächshäuser und Felder und bauen Dinge an und leben dort eben in sehr, sehr angenehmen Atmosphäre. Sehr schön. Und es gibt auch ein Gästehaus. Man kann dort ein bisschen spirituellen Urlaub machen. Die Gegend ist schön, man kann wandern gehen. Und man kann Yoga machen. Es gibt auch Yogakurse, gibt einen Yogalehrer dort. Und sehr gutes Essen und schöner spiritueller Pilgerort mitten im Bayerischen Wald. Okay, das war Werbung in eigener Sache. Werbespot ist vorbei.
Flyer.
Ah?
Flyer.
Was für Flyer?
Flyer, dann mal
nehmen. Haben wir vom Tempel. Ja, und wir haben auch Flyer dafür, dann kann man das ein bisschen sehen. Wir haben eine sehr schöne Homepage. Werbung doch nicht vorbei. Haben wir jetzt gemacht. Simhajalam.de. Gibt es Videos drauf. Ich habe auch ein paar Lectures von mir drauf, von anderen Personen, kleine Clips, die das sehr schön zeigen, was wir hier so machen. Und über den Tempel an sich. Die Homepage ist noch nicht ganz fertig. Also nicht. Können auch Rechtschreibfehler drin sein. Ich habe da ein bisschen rumgefuscht vielleicht. Und das könnt ihr euch auch anschauen. Simhajalam.de. Auf dem Flyer steht das drauf. Okay, so, dann danke für eure Fragen und Aufmerksamkeit. In ein paar Minuten geht die Zeremonie los. Und bis dahin können wir noch kurz Hare Krishna singen. Grantara Srimad Bhagavad Gita Ki Jai. Srila Prabhupada Ki Jai.